Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit Natur Podcast, dem Naturpodcast, Klammer auf mit Hund, Klammer zu. Hallo Niklas, geht's dir gut?
Hallo Jenny, ja, vielleicht für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben ein langes Vorgespräch geführt vor
Ja,
der
fast eine
Folge.
Stunde.
Ja, weil ja gerade so ein bisschen der Herbst beziehungsweise Winterblues eingekehrt ist. Ja, genau. Aber das soll euch nicht weiter kümmern. Das Thema heute ist traurig genug. Genau. Es geht um die
Ja,
Vogelgrippe.
habt ihr ja
Wie
schon im
versprochen.
Titel gelesen. Und diesmal haben wir uns auch wirklich hier, also wir haben alles gecheckt vorher. Und die Tonspuren sind getrennt. Niklas ist nicht mehr auf meiner Tonspur drauf. Ich habe das Problem behoben. Und ich hoffe, das ist jetzt wieder die gute alte Podcast-Qualität von uns, die ihr natürlich gewohnt seid.
Ja, genau.
Gut, Niklas, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein.
Genau. Thema ist lang genug.
Genau, Thema ist lang genug. Und zwar geht es heute um die Vogelgrippe. Habt ihr wahrscheinlich in den Nachrichten alle mitbekommen und auf Social Media ist das jetzt auch Thema. Und ja, wir sind damit ein bisschen spät dran, aber wie gesagt, ich habe es letzte Woche verkackt. I'm so sorry. Also, es geht um die Vogelgrippe und da ist natürlich jetzt erstmal die Frage, was ist denn das überhaupt? Weil was man halt häufig zum Beispiel googelt, wenn man Vogelgrippe googelt, dann kommt man immer auch so, heißt das Akronym? Wenn so verschiedene Buchstaben aneinandergereiht sind. Sind das Akronyme?
Boah,
Keine
weiß
Ahnung. Es
ich
gibt auf jeden
nicht.
Fall Buchstaben, die aneinandergereiht sind, wie zum Beispiel HPAI, was man da öfter mal liest. Und HPAI steht für hochpathogene aviäre Influenza und das heißt übersetzt Vogelgrippe. Und was ist das überhaupt? Was man nämlich zum Beispiel auch immer wieder liest, sind Buchstaben-Zahlen-Kombination, also H5N1. Und das ist quasi so, weil die Influenza-Viren nach den zwei wichtigen Eiweißen auf der Oberfläche benannt werden. Und das ist quasi so das Werkzeug schlechthin vom Virus. Also das H steht für Hemagglutinin und das N steht für Neuraminidase. Das H ist quasi der Türöffner und dann vermehrt sich das Virus im Organismus. Zum Beispiel in einem Huhn. Und das N ist quasi wieder
Der
das Werkzeug
Austreter.
zum Austreten,
Genau.
genau, damit das Virus das so wieder verlassen kann und die
Genau.
weiteren Zellen dann auch wieder befallen können.
Das
Und
geschieht natürlich auf zellulärer Ebene.
alles auf
Also,
zellulärer Ebene, genau.
genau.
Das, also es ist jetzt, die sind jetzt nicht in einem großen Schloss oder so. Genau. Nur damit ihr so ein Bild habt, also H macht die Türe auf und N macht die Türe wieder auf zum Rauslassen. Und hinter sich zu, wahrscheinlich nicht. Naja, auf jeden Fall, davon gibt es verschiedene Typen oder Varianten und dafür stehen die Zahlen. Das heißt, H5N1 bedeutet Influenza-Virus, das den Hemagglutinin-Typ 5 und den Neuraminidase-Typ 1 auf der Oberfläche hat. Und dann ist es auch so, das hat man wahrscheinlich, habt ihr schon mal, habe ich eben schon gesagt, HPAI steht ja für hochpathogen. Und dann gibt es auch noch LPAI, das steht für, also Low Pathogen, also niedrigpathogene aviäre Influenza-Viren. Und es ist so, dass bei den wild lebenden Wasservögeln, die sind ein natürliches Reservoir für super viele niedrigpathogene Influenza-Viren.
Ein
Das kann man.
Reservoir ist, kurz für die Leute noch, weil das so ein Begriff ist, also da kommt der natürlich vor und hält sich da auch auf. Also das ist quasi so, dass die wildlebenden Wasservögel häufig kein Problem mit diesen niedrigpathogenen Varianten haben. Die überleben das, die erkranken da dran. Manchmal sterben sie vielleicht auch, wenn sie geschwächt sind, aber im Prinzip hält sich das im Bestand auf. Gerade bei der Stockente ist das bekannt, dass die das ganz häufig in sich trägt. Bundesweit, also das ist bekannt. Genau. Nur noch mal zur Einordnung, was ein Reservoir ist.
Genau, das kann man so ein bisschen vergleichen wie bei uns. Also wir haben ja zum Beispiel auch mal eine Erkältung, können aber auch mal die Grippe bekommen, also dass es so richtig reinknallt. Und die Erkältung ist dann wirklich eher so, ja, niedrigpathogen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und das Problem, das entsteht halt dann, wenn die Niedrigpathogenen, also wenn da das Hausgeflügel, also unsere domestizierten Hühner, die in Massentierhaltung gehalten werden, wenn die sich damit anstecken. Und die Massentierhaltung ist halt einfach riesige große Scheiße, weil die sind da unter Bedingungen, werden die gehalten, die einfach für Mutationen ziemlich, ziemlich gut sind auf engstem Raum. Und die sind auch, werden zerpickt, zerhackt und sind in einem keinen guten
Zustand.
Sind
vor allen Dingen hochmedikamentös behandelt.
Genau,
heißt,
das auch noch.
Die kriegen Antibiotika etc. Heißt, es wird alles dafür getan, dass die unter den Umständen, wie sie hausen eben, oder hausen ist, ja, wie sie untergebracht sind, wie auch immer, überleben. Und das passiert halt meistens unter starken Medikamenten. Wenn man ein Virus zwingt, quasi unter diesem Einfluss sich weiter fortzupflanzen, dann begünstigt man eben Mutationen, nicht nur bei Viren, auch bei Bakterien, Pilzen etc. Wenn man die damit behandelt, begünstigt dann man damit eben Mutationen, gerade wenn so viele Tiere auf einem Haufen wohnen. Genau.
Hier vielleicht an der Stelle ein kurzer Tipp von den BiologInnen. Habt zu Hause kein Desinfektionsmittel auf der Toilette. Ihr züchtet euch da echt komische Sachen ran. komische Superbakterien im Badezimmer. Also das solltet ihr nicht tun. Vor allem nicht, wenn ihr irgendwie Kinder im Haushalt habt. Einfach zu Hause nicht die ganze Zeit Sacrotan sprühen oder sowas. Wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr das gerne mitnehmen. Aber für zu Hause kann ich euch wirklich nicht empfehlen, jeden Tag die Toilette absolut krass zu desinfizieren. Das wäre genau dasselbe Problem. Denn, wie Niklas schon richtig sagt, die Hühner oder Puten oder was auch immer werden halt kacke gehalten. Und diese Haltungsform begünstigt es eben, dass aus diesem Niedrigpathogen es mutiert und es ein hochpathogenes AVRes Virus wird. Und das ist halt eine Theorie, wenn wir bei der Schuldfrage sind, die so im Raum steht. Wie ist es dazu gekommen, dass jetzt die ganzen Kraniche vom Himmel fallen? Ich weiß, das habe ich jetzt überspitzt gesagt, aber wie kommt es, dass wir jetzt so viele Probleme haben bei unseren Wildvögeln? Das ist eine Theorie dahinter, dass die Niedrigpathogenen in die Stelle gekommen sind, dass da mutiert ist und die wiederum unsere wildlebenden Vögel angesteckt haben und die krepieren jetzt einer nach dem anderen. Es gibt wahrscheinlich noch andere Theorien, aber die finde ich tatsächlich am aufschlussreichsten. Wie sieht's bei dir aus, Niklas?
Also ich finde es logisch, dass das ja, unter den logisch. Umständen halt einfach passiert. Also es gibt ja auch Paper zu, wie die Massentierhaltung quasi mit Pathogenen verbunden ist. Immer auch auf diesen ganzen Wet Markets irgendwie in Asien, wo Tiere halt gestapelt unter unnatürlichen Lebensbedingungen sind, es begünstigt einfach Krankheiten. So. Und dementsprechend macht es schon Sinn. Sollen wir hier schon darauf eingehen, wie sich dieser Virus überhaupt überträgt, oder machen wir es später?
Ja, mach das ruhig.
Das ist vielleicht an der Stelle ganz interessant, wie sich dieser Virus überhaupt überträgt. Es gibt nämlich verschiedene Wege. Dieser Virus ist relativ stabil, heißt, er hält sich auf dem Boden oder im Wasser relativ lange. Also gibt es Studien zu. Es wurde im Wasser getestet, wo der eben über 30 Tage ansteckend blieb.
Und die haben doch dann auch nicht den längeren Zeitraum genommen, einfach weil die aufgehört haben zu testen, oder?
Ich weiß es nicht, ob das hier der Fall war. Also 30 Tage sind auf jeden Fall belegt.
Ja.
Und das halt dementsprechend, schon doll. Man kann sich vorstellen, ne, die Vögel kacken ins Wasser und dementsprechend, ja, ist das Wasser dann eventuell ansteckend. Zusätzlich, klar, wenn man das über einen Kot weiterverträgt, geht das über den Menschen, heißt das Stallpersonal, kann das raustragen. Gerätschaften können es raustragen, die LKWs können es raustragen. Also alles, was quasi im Stall benutzt wird und kontaminiert ist, kann es raustragen, aber auch reintragen. Ne? Also es geht in beide Richtungen. Wobei es natürlich häufig mittlerweile Desinfektionswannen an den Stellen gibt, damit man das quasi zumindest an den Schuhen nicht mit rein und rausträgt.
Und in solchen Fällen sind Desinfektionswannen auch angebracht, aber nicht neben eurer Toilette, wo ihr jeden Tag kacken geht.
Aber jetzt noch kurz die Frage dazu, jetzt muss ich kurz abschweifen. Wenn ich hundertprozentig mit Bleiche desinfiziere, dann kann eigentlich nichts passieren.
Ja, musst du nur immer machen, ne?
Ja, muss halt immer so steril arbeiten, dass du das gewährleisten kannst.
Genau.
Genau, nur das kurz zum Einordnen.
Wenn du immer tötest, musst du auch immer töten. So.
Ja, genau. Wobei, stehen geblieben, genau, also Gerätschaften tragen es rein, raus. Wind, Staub geht auch, ne? Also klar, wenn irgendwie im Stall staubt es auch viel, ne? Da lösen sich halt die Aerosole und da kann es halt auch drin sein. Und kann eben natürlich, also der natürliche Verbreitungsweg, den habe ich ganz vergessen, ist natürlich von Tier zu Tier, ne? Also, und ja, so verbreitet sich dieser Virus und wie gesagt, er ist recht stabil, deswegen, ja, es ist ein bisschen schwierig, da den immer den Schuldigen auszumachen, aber wie gesagt, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass diese Hochpathogenen ja eher aus Umständen kommen, die unnatürlich sind.
Ja, das denke ich auch. Und hier einmal vielleicht die Bewertung vom Friedrich-Löffler-Institut. Wie ist denn da diese Prognose? Also seit Anfang September 2025 breitet sich eben die Vogelgrippe deutschlandweit aus. Und zwar mit enormer Geschwindigkeit. Und das liegt natürlich auch daran, dass gerade auch Vogelzug ist. Das ist natürlich richtig kacke. Das heißt, man hat auch gesehen, dass wenn das halt irgendwo auftritt, dass es am Vogel, also dass es quasi parallel zur Strecke läuft. Und das Friedrich-Löffler-Institut stuft das Risiko deutschlandweit auch als hoch ein und rechnet auch nicht damit, dass die Welle so schnell wieder abflauen wird.
Genau. Dazu vielleicht noch kurz. Also wir haben diese sogenannte Welle nicht erst seit 2025, sondern tatsächlich seit 2021. Die Vogelgrippe war früher eine typische Wintererscheinung, heißt im Winter, gerade bei Wasservögeln, wenn die sich auch zu Massen auf Seen sammeln, sind da vereinzelt Tiere dran gestorben. Da gab es so vereinzelt Ausbrüche, aber halt nicht diese ganzjährigen Ausbrüche. Die sehen wir erst seit 2021. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber wir hatten es zum Beispiel auf Helgoland bei den Basstölpeln, wo echt Großteile der Kolonien gestorben sind. Mhm. Bei Brandseeschwalben etc., heißt, bei Vogelarten, die in Kolonien leben, hat man das jetzt öfter auch im Sommer beobachten können oder beziehungsweise ganzjährig. Und dieses Jahr ist eben ganz besonders stark beim Kranich zu sehen. Der Kranich ist während der Brutzeit halt nur als Paar unterwegs, sammelt sich danach aber eben in diesen Massenansammlungen wirklich von Zehntausenden, Hunderttausenden Tieren, die dicht an dicht schlafen. Und da kann man sich natürlich super anstecken, weil die auch häufig im Wasser schlafen. Ne, jetzt kann man sich vorstellen, wie die sich gegenseitig anstecken. Und das ist tatsächlich das Interessante. Wir beobachten erst seit 2021, dass das ganze Jahr auftritt.
Ja, stimmt.
Und was auch interessant ist, es scheint jedes Jahr eine andere Art so stark betroffen zu sein. Also es ist, ja.
Ja, und besonders betroffen sind eben die Nord- und Westregionen. Aber wie gesagt, das Virus wandert eben auch inzwischen entlang der Zugrouten nach Süden und Hotspots sind auch vor allem Niedersachsen, Brandenburg und auch Mecklenburg-Vorpommern.
Da, wo eben jedes Jahr die Kraniche zuhauf stehen, ist genau.
Ja, dementsprechend korreliert das auch. Niklas, wie sieht's denn aus mit Säugetieren? Also können sich auch Säugetiere mit dem Virus anstecken?
Ja, das gibt's tatsächlich. Also diese sogenannten Spillover, also quasi Wirtssprünge, heißt es Wirtssprünge quasi von Vögeln auf Säugetiere gibt es. Die sind einzeln nachgewiesen, aber bei relativ vielen verschiedenen Arten. Also zum Beispiel gibt's Nachweise von in Nerzfarmen. Wer hätte es gedacht? Kann man sich denken, dass das vielleicht auch nicht die besten Lebensbedingungen sind. Bei Milchkühen ist es nachgewiesen, aber eben auch ganz viel bei Raubsäugern, heißt Tiere, die Vögel fressen. Füchse, Katzen sind als Wirte nachgewiesen und eben auch Robben. Robben, warum? Robben fressen Seevögel ganz häufig, gerade tote Seevögel. Klar, das nimmt man gerne mit. Dementsprechend, ja, gibt es Nachweise da von Ansteckungen. Ist jetzt nicht die Regel, aber scheint immer mehr Nachweise zu geben. Also zumindest die Paper, die ich gefunden habe, die sind alle relativ aktuell.
Und beim Waschbär, weil der frisst einfach alles.
Den habe ich jetzt zum Beispiel nicht auf meiner Liste stehen, aber genau. Sag mal, gibt es denn auch Überspringer auf Menschen, wenn wir schon bei Säugetieren sind?
Also wenn, dann sind nur Leute betroffen, die wirklich ganz, ganz, ganz doll eng und täglich und auch doll Zeit und Raum mit infizierten Geflügel verbringen. Also das wären dann in der Regel Mitarbeitende, die in Stellen arbeiten. Ansonsten bisher nicht, nein. Und so eine direkte Mensch-zu-Mensch-Übertragung wird auch nicht beobachtet, soweit ich das weiß. Aber ne, man kann ja nie wissen, was dann noch passiert. Stichwort Corona. Also ich wäre da vorsichtig mit dieser Behauptung.
Genau,
warte, also, Stand 10. November. Wir sind Montag, der 10. November, nehmen wir auf.
Es so. Ist tatsächlich auch so, dass ich meine, es ist die WHO, die Vogelgrippe schon auch ernst nimmt als ich sag mal, die hat Potenzial.
Ja.
Ist jetzt noch nicht so weit und man sollte da auch auf jeden Fall keine Panik haben, aber die Leute haben da schon Auge drauf.
Genau, ja. Und vielleicht an der Stelle auch noch die Infos für HundehalterInnen. Für Hunde gibt es auch nach aktuellem Stand absolut gar keine dokumentierten Fälle in Deutschland. Trotzdem solltet ihr, wenn ihr irgendwie an Gewässern unterwegs seid, in Gebieten, wo eben Wildvögel unterwegs sind, gerade jetzt in der Zugvogelsaison oder in Feuchtgebieten, natürlich eure Hunde von toten Vögeln fernhalten. Die sollen die auch nicht beschnüffeln und schon gar nicht fressen, damit man eben, naja, das Risiko gering hält. Und natürlich auch, damit die Hunde, wenn die da irgendwo durchlatschen, auch nicht irgendwie die Seuche noch verbreiten können. Ja, das wäre ganz gut. Und vielleicht dann auch, wenn da steht Leinenpflicht, dann vielleicht Leine dran lassen. Das wäre
auch ohne Vogelgrippe. Gilt es in Vogelrassgebieten bitte Leine an?
Ja, da bin ich ja tatsächlich, sehe ich das anders als Niklas, weil ich mir denke, wozu habe ich meinen Hund denn erzogen? Wenn euer Hund das auch kann, so wie meine es können, neben euch in der Nähe laufen und nicht einfach frei drehen und alles jagen und 10 Meter weiter weg. Ja, Niklas, aber wenn meine Hunde neben mir laufen, ob ich jetzt eine Leine dran habe oder eine unsichtbare Leine, ist doch egal, oder? Meine Hunde sind doch eh da.
Für dich ist es egal, aber wenn andere Leute das sehen, dann denken die so, okay, wenn die das darf.
Ja, und das sehe ich halt anders, weil da habe ich halt echt nicht die Verantwortung für andere Leute. Weil, guck mal, ich habe so viel Zeit und Arbeit in die Erziehung meiner Hunde gesteckt, dass die das können, dass ich eben nicht so eine bescheuerte Leine die ganze Zeit in meiner Hand halten muss, weil das ist das Nervigste für mich auf der Welt, so eine Leine. Ich will halt auch mal ein Fernglas mit 2 Händen halten, ohne dass die ganze Zeit jemand da drin rumzuppelt.
Verstehe ich.
Das ist nervig, weißt du? Und ich habe mir nicht die Mühe gegeben, dass ich dann ein Vorbild für andere sein muss. Also diese Vorbildfunktion lasse ich mir nicht aufzwingen. Mm-mm. Das sehe ich an der Stelle.
Dann sind wir anderer Meinung. Also gerade in solchen Gebieten denke ich mir so.
Nee, ich muss es dann nicht bei Instagram zeigen. Aber wenn ich als Privatperson unterwegs bin, habe ich lieber meine unsichtbare Leine dran als meine Leine. Und ganz ehrlich, die Flexileinen-Leute haben zwar eine Leine dran, die Hunde sind aber viel weiter im Unterholz und stören die Vögel viel mehr als meine, die direkt an mir kleben. Also,
das stimmt, ja.
Ne? Und ich bin schon vielen Förstern und Jägern im Wald begegnet und keiner hatte ein Problem damit, dass ich meine Hunde unangeleint hatte.
Ja, im Wald sehe ich das meistens noch nicht so als Thema.
Doch, die sagen mir das auch immer. Normalerweise hätten die mich angemeckert, aber bei mir machen sie es nicht.
Ja, weil die sehen wie gesagt, im Wald sehe ich das auch anders als an einem Kranichrastplatz. Im Wald? Boah, also.
Ja gut, weiß nicht, ich bin ja nicht im Norden.
Ja, aber ich meine ja, also es geht jetzt mir speziell darum, an Rastplätzen von Vögeln.
Ja, muss ihr da selber wissen, aber wenn ihr eure Hunde gut erzogen habt und da wirklich Schweiß, Tränen und sehr viel Arbeit und jahrelange Arbeit hinter eurer Erziehung steckt, dann müsst ihr euch auch nicht schlecht fühlen, wenn da keine Leine dran ist, sondern einfach eine unsichtbare Leine an eurem Hunden ist. You know what I mean. Ja.
Da kommen wir nicht auf einen Nenner.
Na gut. Nee. Ja, da haben wir da unterschiedliche Meinungen. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren diskutieren, wie ihr das seht. Und wer weiß, was wir damit lostreten, Niklas. Ich sag mal so, ja, ich habe mehr Shitstorm-Potenzial als deine Variante. Naja, mal sehen. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zu dem Punkt, was kann ich denn tun? Also man beobachtet das ja immer, dieses Geschehen, aber was kann ich denn als privater Mensch machen dagegen?
Ich habe gehört, du hast eine Geschichte dazu.
Ja, also erstmal, es geht halt um den Punkt, tote Vögel sollten natürlich gemeldet werden. Wo meldet man die am besten?
Beim Veterinäramt.
Genau, man meldet die am besten beim Veterinäramt, das wird auch immer empfohlen. Das Problem an der Sache ist aber, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wenn ihr aber nicht gerade neben so einem Sammelplatz wohnt, dann sind das ja mehr so Ausflüge, die man macht, die man halt nicht, sag ich mal, mittwochsabends um 18 Uhr nach der Arbeit macht, weil dann sieht man auch in der Regel nichts. Das heißt, wenn man Vögel beobachten geht, wenn ihr auch Naturleute seid und mit euren Hunden unterwegs seid und auch spazieren geht und Wanderungen macht und so weiter und dann habt ihr ein Fernglas dabei oder vielleicht noch ein Spektiv, weil über Wasser muss man auch manchmal ein Spektiv aufbauen und so weiter, dann sind das eben Unternehmungen, die man ja eher aufs Wochenende schiebt und nicht Donnerstag um 18 Uhr nach der Arbeit. Und wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, tote Vögel sollen gemeldet werden, damit natürlich diese Virenschleudern, nenne ich sie jetzt einfach mal, aus der Umgebung gebracht werden können, ja, dann muss man das beim Veterinäramt melden. Aber wenn es Wochenende ist, kann ich das auch nicht im Veterinäramt melden. Das heißt, da beißt sich irgendwie die Katze selbst in den Schwanz. Wer sieht tote Vögel? Naja, alle Menschen am Wochenende, wenn die halt unterwegs sind und sich halt Vögel angucken gehen. Und dann kann man die halt leider nicht melden. Und das ist gerade, also ich weiß nicht, wie es im Norden in den Hotspot-Regionen gerade aussieht. Da wird es wahrscheinlich anders sein, aber hier in Wuppertal und Umgebung und generell NRW ist es leider nicht der Fall. Also ich habe keinen Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin gehabt, denn ich war am Wochenende mit meinem Mann unterwegs. Genau aus dem Grund, wir wollten halt mal gucken, wenn wir irgendwas sehen, dass wir das halt auch melden können. Und dann haben wir auch was gefunden, Rabenkrähen haben sich daran zu schaffen gemacht und es war im Endeffekt auch ein toter Vogel und da wollten wir das melden, aber ja, es war halt Sonntag 16 Uhr, da erreichst du halt das Veterinäramt nicht. Das ist halt so ein bisschen blöd, ne, wenn das immer wieder gesagt wird, dass man tote Vögel melden soll, aber am Wochenende hier jedenfalls in der Region nichts gibt, an wen ich mich wenden kann. Ja, was sagst du dazu, Niklas?
Ja, also ich finde es schwierig, weil ja, ich finde viele Sachen schwierig daran.
Okay, fangen wir an.
Einfach, also klar sollte man die Wildvögel melden, weil es halt schon wichtig ist zu wissen, ob es da ist oder nicht. Frage ist hier wieder, braucht es die Meldung wirklich schon am Tag selber oder nicht? Ne, kann man drüber diskutieren, ob der, also klar, man hat jetzt da einen toten Vogel gefunden. Aber da werden wahrscheinlich noch tausende mehr oder einige mehr rumliegen, die man einfach nicht findet, die trotzdem infektiös sind und bla. Ich weiß nicht, also ich habe früher viel mit Amphibienkrankheiten gearbeitet und da war auch immer die Frage, okay, bringt das überhaupt was, die Infizierten rauszutragen oder nicht? Kann man sich schon drüber streiten. Zweitens finde ich es jetzt auch schwierig, also die Veterinärämter, die sind ja so schon chronisch überlastet.
Da sind die gefühlt immer.
Da sind die immer und dann kommt das noch dazu, heißt, man hat per se schon irgendwie, also meine Meinung dazu ist, insgesamt wird gerade die Lage bei Wildtieren nicht genug unterstützt, geldlich und auch personell, also weder die Veterinärämter kriegen da genug Unterstützung, noch die Leute, die das aufsammeln, denn die Leute, die das aufsammeln, sind Freiwillige ganz häufig. Oder, also zumindest von dem, was ich weiß, sind das eigentlich immer Freiwillige, keine Offiziellen. Und das finde ich auch schon eine Schweinerei, dass da nicht irgendwie von offizieller Seite Hilfe da ist. Also ich weiß, die haben alle keine Kohle, ne? Also für die Landwirte und Landwirtinnen, die Geflügel halten, da ist sofort Hilfe in Unsummen da. Aber in Naturschutz, da kommt da nichts an, in Artenschutz kommt da nichts an. Das finde ich immer so ein bisschen, oder Ja, ich find's beschissen.
Niklas, die Welt brennt ja nicht, ne? Wir können ja noch ein bisschen langsam machen, ne?
Genau,
wir können
das mal deswegen, verschieben. Also deswegen finde ich das, kann ich da insgesamt mit der ganzen Situation nur mit dem Kopf schütteln. Fällt da gar nicht mehr viel zu ein, deswegen, ja. Ja,
gab doch jetzt eine Klimakonferenz, mega gut auch. Ja, vielleicht ist das auch mal ein Thema.
Da müssen wir gar nicht drüber anfangen.
Ja.
Da gibt es so viele Sachen. Also,
man kann einfach keine Worte mehr, ne? Ich kann es nicht in Worte fassen, einfach.
Das ist halt wirklich einfach eine, also das ist ein Kasperle-Theater. Also, das fällt mir halt so nicht ein.
Es ist halt einfach wieder dem Gesetz, einfach, ne? Aber das ist vielleicht mal eine neue Podcast-Folge, dass wir da mal vielleicht mal reingehen. Ja, vielleicht mal ganz spannend zu sagen, nicht. Dass das Klimaschutz, dass das per Gesetz einfach auch entschieden ist, dass die Leute, also die PolitikerInnen das machen müssen. Und die verhalten sich einfach gesetzeswidrig. Kann man ja mal eine Podcast-Folge zu machen, warum das so ist.
Können auch mal ein schönes Thema machen.
Ja, das stimmt. Nächste Woche geht's um
die Tropen, das haben wir schon festgelegt.
Die Tropen, genau. Gehen wir einfach in ein anderes Land. Auf einen anderen Kontinent. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Also ich bin da komplett bei dir, auch was die Gelder angeht. Ich sehe zum Beispiel auch an der Stelle Citizen Science. Ich habe geübt. Ich kann es jetzt aussprechen, Niklas. Citizen Science. Sag noch mal.
Citizen Science.
Du kannst auch nicht so gut, ne?
Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du Citizen Science.
Wenn man etwas lang genug sagt, dann wird es merkwürdig. Also, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, sind Citizen Science-Projekte, wenn Ehrenamtliche oder wenn die ganze Bevölkerung irgendwie aufgerufen wird, irgendwas zu zählen oder irgendwas zu machen oder sich irgendwie zu engagieren. Das finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig. Natürlich ist es toll, wenn man Leute akquirieren kann, sich für eine bestimmte Sache zu interessieren. Ganz berühmt ist ja zum Beispiel auch die Vogelzählung vom NABU, würde ich jetzt auch mal darunter packen, weil die Daten helfen ja auch Leuten und so, finde ich auch alles ganz schön. Problematisch ist es halt aber, dass es immer auf Freiwillige.
Also da muss ich sagen, da finde ich die Daten eher sekundär, dass die Leute raussehen und sich die Vögel angucken, finde ich fast.
Ja,
das
war jetzt auch nur ein Beispiel, um das zu. Also es gibt ja super viele Beispiele, das beschreiben. Es gab am Bonner Museum, als ich da mal war, hier, wie heißt das, Museum König, da waren wir mal im Studium, Biostudium mit der Uni Köln. Und da hat auch jemand über ein Citizen Science Projekt geredet. Da ging es um Insekten und Insektenbestimmung, aber ganz bestimmte. Und wer da Bock hat, kann was einschicken und so weiter. Und das ist halt so die Problematik, finde ich, weil da Daten gesammelt werden für Leute. Also Menschen kriegen da kein Geld für, sorgen für wissenschaftliche Daten. Und die Wissenschaft, jetzt kommt noch mal ein Problem auf, verschwindet dann hinter einer Paywall. Das heißt, die Paper, was nachher letzten Endes dabei rauskommt, müssen die Leute auch noch dafür bezahlen. Und das ist einfach alles eine absolute Scheiße. Und das ist auch noch mal ein Thema, was wir vielleicht auch mal im Podcast behandeln können. Wieder mit unseren Steuerngeldern. Ja, was? Ach Gott, Niklas, ich reg mich heute nur auf. Ich kann mir heute nur in den Kopf fassen. Was ist denn einfach los, ey? Heute ist einfach eine Kackfolge. Heute ist eine Wirt. Ist einfach, die Welt brennt. So, ich kürze das Ganze mal ab. So, ja, das zu dem Thema. Also, tote Vögel melden, kann man noch einfach sagen, ohne auszuweichen. Falls ihr jemanden an die Strippe bekommt, ist das toll. Wenn nicht, naja, was soll man machen? Was kann man noch tun? Natürlich Hunde an die Leine nehmen. Vor allem, wenn keine unsichtbare Leine zur Verfügung steht. Gerade jagdliche Hunde, vor allem in Gebieten, wo eben viele Wasservögel derzeit sind. Dann, was aber auch blöd wäre, willst du weitermachen, Niklas? Willst du den nächsten Punkt machen? Wir haben doch hier die schönen Punkte aufgelistet.
Ja.
Das ist doch dein Thema,
also,
oder?
Genau, Futterstelle, so. Futterstelle ist das Stichwort. Wir hatten es ja schon mal erzählt. Futterstellen sollte man prinzipiell immer sauber halten. Und gerade bei Enten und Schwänen kann man ja auch hier schon mal sagen, generell, bitte nicht füttern. Ob das jetzt wirklich die Welt rettet, wenn man die nicht füttert.
Wir sind heute so pessimistisch, Niklas.
Von der Vogelgrippe gerettet.
Ja, mach da, was ihr wollt. Ist alles scheißegal, ey.
Von der Vogelgrippe rettet. Sei mal dahingestellt, aber prinzipiell sollte man Enten nicht füttern. Also, gerade nicht mit Brot. Also, tut den Tieren einfach auch nicht gut.
Nee, tut nicht gut.
Machst du lieber einfach, ja, genau. Und vielleicht sollte man die Spaziergänge an Feuchtgebieten, wo man weiß, dass viel Vogelrast, vielleicht beschränken auf ein Minimum und vor allem nicht in die Kerngebiete gehen. Ich glaube, das ist.
Ja, und wenn ihr bei sowas unterwegs seid, also zum Beispiel hier ist ein beliebtes Ausflugsziel die Rheinaue in Walsum und da sammeln sich halt auch gerade Gänse. Und da gibt's ja so einen Damm. Und dann kann man links und rechts eigentlich runtergehen, aber das sollte man vielleicht gerade auch nicht machen. Das heißt, wenn ihr in Feuchtgebieten unterwegs seid, dann haltet euch auch auf den Wegen und verlasst ihr nicht. Ja, also wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten, die helfen aber tatsächlich, weil, naja, man kann die Ausbreitung immerhin auf ein, ja, man muss es ja nicht noch befördern, ne?
Ja.
Naja. Niklas, was sieht, so. Wie sieht denn die Zukunft aus?
Also, dadurch, wie schon eben gesagt, wir haben das Problem nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit 2021. Wir sehen da jetzt keine Entspannung und das sieht das Friedrich-Löffler-Institut genauso. Also,
Niklas, man sieht in deinem Gesicht einfach die pure Enttäuschung. Man hört das auch ein bisschen raus.
Also, das wird nicht besser in Zukunft. Eine positive Nachricht habe ich für euch. Also, der Kranich, der wird voraussichtlich nicht an der Vogelgrippe aussterben. Da kann ich euch schon mal sagen. Dem Kranich, um das eigentlich mal einzuordnen, dem Kranich, das kann man ja mal als positive Nachricht hervorheben,
dem
geht's
Good News.
So gut wie lange nicht mehr von seinen Beständen her. Also der hat wirklich gut zugenommen. Das ist scheiße, dass jetzt so viele von denen sterben.
Oh,
muss man gar nicht schön reden, aber insgesamt die Population der Kraniche, da muss man sich jetzt aufgrund der Vogelgrippe erstmal keine Sorgen machen. Das ist bei anderen Vögeln anders.
Das ist halt wieder anders, aber wir haben, du hast ja gerade vom Kranich gesprochen und das ist toll. So.
Ja, genau. Also, wir müssen uns jetzt nicht akut Sorgen um die Bestände des Kranichs machen. Das können wir mal als positive Nachricht hier so stehen lassen und mehr will ich das eigentlich gar nicht sagen.
Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit-Katastrophen-Podcast mit Hund.
Genau.
Ja,
genau.
Genau. Ja, also, vielleicht kann ich noch dazu sagen, um das Ganze hier nochmal ein bisschen bekackter zu machen. Ich finde, PolitikerInnen sollten auf dem Schirm haben, die Situation ernst nehmen und aus diesen Situationen, die gerade so passieren, auch mal Lösungen für die Massentierhaltung ableiten. Also, das kann man ja mal machen. Man kann ja auch mal aus Fehlern lernen. Man kann ja auch mal sagen, ja, maybe ist das nicht so geil, was wir hier machen, ne? Also nicht nur aus Ethikgründen für die Tiere selber, sondern eben auch aus endemischer oder vielleicht sogar irgendwann pandemischer Sicht, ne? Also das wäre ja mal eine gute Idee. Falls ihr da jemanden kennt, dem man das mal sagen könnte. Vielleicht gibt's auch schon die ein oder andere Petition gegen Massentierhaltung, das weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das ein Reibungsthema ist.
Gibt's tatsächlich gerade?
Ja, natürlich. Gibt's immer.
Jeden Tag. Nein. Es gibt sogar eine große momentan. Da wollten wir
noch drauf aufmerksam machen. Ich wollte das. Warte.
Hast du das?
Warte. So, also. Es geht um Schutz des Tierwohls bei bestimmten Nutztieren im Haltungsbetrieb, Modernisierung der EU-Rechtsvorschriften. Und zwar ist das eine Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt, weil ja in der Zielgruppe steht eben auch die Öffentlichkeit. Und ich würde mal sagen, wir sind die Öffentlichkeit. Und
vielleicht.
Maybe. Und hier steht, bei Grund der Konsultation im Rahmen der Initiative werden verschiedene Optionen zur Beseitigung bestimmter Mängel geprüft, die 2022 bei der Eignungsprüfung für die EU-Tierschutzvorschriften festgestellt wurden. Was? Da wurden welche festgestellt? Das ist ja verrückt. Ziel ist es, diese Rechtsvorschriften im Hinblick auf den Aspekt des Tierwohls bei landwirtschaftlichen Nutztieren zu überarbeiten, einschließlich der schrittweisen Abschaffung der Käfighaltung. Ich sag mal so, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ihr könnt auf jeden Fall den Fragebogen beantworten. Und ich werde euch das auch hier unter dem Podcast einmal verlinken. Oder genau. Niklas, je nachdem, wer schneidet. Gucken wir mal.
Ich wahrscheinlich.
Wir knobeln das gleich aus. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Niklas, ich würde sagen, das war's mit der Katastrophenfolge.
Ja, wir belassen es ja bei, es ist auch gut.
Vielleicht genau. Nennen wir den Podcast auch Auszeit.
Ja, diese Folge war deprimierend. Ich hoffe, die nächste wird ein bisschen lustiger. Da haben wir uns auf jeden Fall was vorbereitet.
Hallo, es geht um deinen Urlaub.
Genau, also es geht tatsächlich um die Perspektive eines Biologen, der normalerweise immer nur in Europa unterwegs ist, der da jetzt das erste Mal in den Tropen war. Und ich erzähle euch einfach so, was für mich neu war, was so spannend war, was interessant war, was ich gelernt habe. Ja.
Hast du auch gelernt oder was?
Bisschen.
Mathematik, immer diese Mathematik.
Die habe ich nicht gelernt.
Okay. Gut, Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Und bleibt mutig. Nee, bleib wütend. Wütend.
Bleib wütend.
Wütend bleiben. Das war ja das Ding. Genau. Also, nächstes Mal mit Merch. Wütend bleiben.
Ja. Tschüssi.
Tschüss.